Bei einem Berliner Trödler findet der Medienschaffende Elias Ehrenwert, als er auf der Suche nach einem Geschenk für seine Freundin Lisa ist, einen alten Koffer. L.W. Diese Initialen stehen auf dem Koffer. Seine Freundin heißt Lisa Winter. Also so denkt er, das ist ein gutes Geschenk. Doch dann entdeckt er im Koffer eine angegraute Visitenkarte, auf der der Name des Besitzers steht. Dr. Leonard Weinheber. Also L.W. hier für Leonard Weinheber. Und dann folgt der Ich-Erzähler Elias Ehrenwert den Spuren dieses Koffers. Weinhebers Koffer, so heißt der Roman von Michael Bergmann. Der Autor ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Bergmann.
Guten Tag.
Warum macht er das denn? Warum folgt Elias Ehrenwert den Spuren dieses Koffers?
Einmal ist er von Beruf neugierig. Ja, er ist Journalist und interessiert sich natürlich für so etwas. Zum Zweiten ist sein Vater jüdisch, also nach dem halachischen Gesetz. Da seine Mutter Christin ist, wäre er kein Jude, aber irgendwie empfindet er doch plötzlich eine Affinität und durch die Suche nach diesem ominösen Weinheber findet er auch gleichzeitig zu seinem Judentum.
Das ist interessant, er folgt den Spuren dieses Koffers, muss man vielleicht sagen, so ein richtig alter, großer, schwerer
Lederkoffer. Ja.
Lederkoffer, so wie es sie heute gar nicht mehr gibt.
Ja, mit Aufklebern von großen, pompösen Hotels und so.
Ja, und dann beginnt die Reise in die Vergangenheit. Eine Reise, die zum Besitzer des Koffers führt. Wie findet der Ich-Erzähler den Besitzer?
Einmal versucht er natürlich das, was jeder versuchen würde, das erstmal zu googeln. Er findet aber nichts über diesen Weinheber. Dann forscht er nach, wem der Koffer zuletzt gehört hat. Das war ein junger arabischer Student, der in Berlin studiert. Den findet er. Der wiederum sagt ihm, dass er den Koffer von seinem Großvater hat, der im Jahre 1939 in Jaffo, damals Jaffa, am Hafen gearbeitet hat und per Barkasse die Menschen, die da ankamen von den Schiffen und aber auch das Gepäck rübergebracht hat. Und dieser Koffer war übrig geblieben.
Also der ist da einfach stehen geblieben, der ist nicht abgeholt worden.
So ist es. Und dann hat dieser alte, jetzt heute alte Araber, diesen Koffer an sich genommen und hat ihn sehr pfleglich behandelt und hat auch alles, was in dem Koffer war, aufgehoben. Und deswegen ist natürlich Elias interessiert, nach Israel zu fahren, um sich mit dem Alten zu treffen.
Der Alte empfängt ihn auch sehr nett.
Ja,
er
ja.
Er redet mit ihm. Er stöbert auch die Inhalte dieses Koffers wieder hervor. Und dann stellt sich heraus, dieser Leonard Weinheber, der Besitzer, war ein Schriftsteller, ein Dichter. Es findet sich ein Manuskript in diesem Koffer. Ja, wer war Leonard Weinheber, dieser Dichter?
Leonard Weinheber hat in den 20er Jahren für verschiedene Berliner Illustrierten und Zeitungen über Spaziergänge geschrieben, die er mit Prominenten gemacht hat. So lernt man auch den einen oder anderen Namen Prominenten kennen. Ist wohl auch dann irgendwann auf eine Geschichte gestoßen, auf eine politische Geschichte, auf ein ganz frühes Pogrom in Berlin im Jahr 1923 im Scheunenviertel, also im damals jüdischen Viertel von Berlin, und das hat ihn wohl nicht mehr losgelassen, und er hat dann darüber einen Roman geschrieben mit dem Titel Die blutende Stadt. Er hatte nur sehr großes Pech, dass zur gleichen Zeit auch Alfred Döblin Berlin Alexanderplatz geschrieben hat, und das war der herausragende Großstadtroman, und obwohl der von Weinheber bestimmt nicht schlechter war, konnte eben nur einer realisieren, und so ist eben sein Manuskript nicht gedruckt worden.
Sie machen das ganz geschickt. Das ist quasi ein Roman in dem Roman. Also Sie zitieren dann auch aus dem Manuskript einige Seiten. Da erfährt man viel über das jüdische Berlin im Scheunenviertel, über dieses Pogrom, was Sie zitiert haben. Das allein ist schon sehr spannend zu lesen. Die Spurensuche führt den Ich-Erzähler nach Jerusalem. Ja, und dort trifft er nun auch eine quicklebendige, ja, alte Schachtel, heißt es in dem Buch. Die ist ganz wichtig für den Roman. Wer ist das?
Ja, das ist Carrie Caroline Meyer aus Charlottenburg, die im Jahr 1939 ein Teenager war von 15, die auch mit einem Flüchtlingsschiff damals von Genua nach Palästina fahren konnte, aus Deutschland kommend. Und ihr Vater war bereits in Palästina, der war nicht nur Jude und nicht nur Sozialist, sondern war eben auch sehr ungeliebt von den Nazis und ist dann schon früher emigriert. Da orientiere ich mich ein bisschen nach einer wahren Person, nämlich Carrie Klötzl. So heißt sie in Wirklichkeit. Und der Vater war ein berühmter Kinderbuchautor, C.W. Klötzl, in den 20er Jahren.
Und wie ist die Verbindung von dieser Carrie zu dem Leonard Weinheber, dem ja der Ich-Erzähler nachspürt?
Sie verknallt sich sofort auf diesem Schiff in diesen ernsten, einsamen Mann, der immer an der Reling steht, der keinen Kontakt hat zu den anderen Auswanderern, der doppelt so alt ist wie sie, aber sie sagt irgendwann, naja, ich war ein Backfisch und verliebt, ja. Das ist doch immer spannend, ein älterer Mann für so ein junges Mädchen. Und aus diesem Grund macht sie sich ein bisschen an den ran und so erfährt sie etwas über ihn.
Also das ist das Schiff von Europa nach Palästina mit Auswanderern, mit verfolgten und gedemütigten Juden, die auf diesem Schiff sind.
Ja, wir sind im April 1939. Ja.
Für die meisten auf dem Schiff ist diese Überfahrt auch nach all den Demütigungen und nach den Verfolgungen, ja, so heißt es im Buch, eine Menschwerdung.
Ja, so ist es. Nach so vielen Jahren der Unterdrückung und auch der Demütigung ist es ein Akt der Befreiung, dass gerade die Jugendlichen dann auf diesem Schiff tanzen und sich auch keine Sorgen um morgen machen, obwohl in Palästina ja mindestens ein permanenter Krieg herrscht.
Das sagt Leonhard Weinheber dann auch, denn für ihn ist es keine Menschwerdung in dem Sinne. Das wollen wir aber nicht verraten, das erfahren wir dann am Ende. Ihr amüsiert euch hier und drüben, in Palästina wird gekämpft, da sterben unsere Brüder und Schwestern, sagt er. Und dieser Satz hat in dem Roman auch eine noch größere Dimension, als das Mädchen überhaupt begreifen kann. Das wird dann nachher klar. Also das ist eine Schlüsselszene auf diesem Schiff in diesem Roman. Da geht es auch um Liebe, es geht um die Vergangenheit, die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und um Leben und Tod geht es auch. Leben und Tod sind eins, so wie der Fluss und das Meer eins ist. Diesen Satz von Khalil Gibran haben Sie Ihren Roman vorangestellt. Warum?
Ja, weil das auch wirklich mein Gefühl war, so beim Schreiben. Also als dieser Topos, das Meer, plötzlich auftauchte, als Allegorie, als Metapher für Vergänglichkeit, aber auch für Wiedergeburt, für alles, was das Meer eigentlich beinhaltet, war mir klar, auch dieser Roman musste irgendwie im Fluss bleiben, ja, im übertragenen Sinne. Dieser Roman bedient ja drei Zeitebenen, heute, ja, die Nazizeit und letztlich dann auch die 20er Jahre, in denen der Roman von Weinheber spielt. Ich wollte eigentlich eine Flüchtlingsthematik, ja, bedienen. Und zwar ohne Zeigefinger. Und ich wollte vor allem auch den Israel-Palästina-Konflikt nicht unerwähnt lassen, sondern zeigen, dass er eigentlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten permanent da ist.
Dieser Konflikt wird dann auch präsent, weil der Ich-Erzähler in Israel einen Freund trifft, mit dem er viel zu diskutieren hat. Ja. Wer ist dieser Freund?
Dieser Freund ist ein Kommilitone von ihm, Amin, der in Deutschland studiert hat, der ihn durch Israel fährt und ihm ein bisschen hilft auf der Suche nach diesem verschollenen Dichter. Also im Prinzip sucht Elias Ehrenwert Menschen, die diesen Weinheber noch gekannt haben und die möglicherweise mit ihm auch auf diesem Schiff gewesen sind. Am Ende bleibt eben nur Carrie übrig, aber das ist auch gleichzeitig ein großer Glücksfall, weil die sehr, sehr viel abdecken kann an Informationen. Und während sie durch das Land fahren, streiten sie immer wieder über die Dinge, über die sie schon in Deutschland gestritten haben. Jeder ist uneinsichtig. Elias fühlt sich verpflichtet, die israelische Position zu verteidigen. Und Amin gehört eben zu einer Familie, die gebeutelt ist, ja, die verfolgt wurde. Er fühlt sich auch in Israel, obwohl er israelischer Staatsbürger ist, als Palästinenser, als Mensch zweiter Klasse. Elias argumentiert natürlich immer damit, dass er sagt, das mag wohl alles sein, aber du lebst hier in der Demokratie, du kannst hier klagen, wenn dich jemand schlecht behandelt. Und selbst der oberste Richter ist Muslim in Israel, also geh doch woanders hin, wenn es dir hier nicht gefällt. Ja?
Beide Seiten sind da auch nicht bereit, für einen Moment in die Haut des anderen sich zu begeben, so heißt es in ihrem Roman. Ja. Ja, das steht natürlich auch für die Feindschaft zwischen Israelis und Palästinensern. Da scheint es dann keinen Ausweg zu geben, wenn diese Bereitschaft nicht da ist, oder?
Genau so ist es. Also ich habe ganz am Anfang meiner schriftstellerischen Karriere eine Trilogie geschrieben und der dritte Teil heißt Herr Klee und Herr Feld. Da geht es um zwei alte jüdische Brüder, die schon weit in den 70ern sind, die ein palästinensisches Dienstmädchen haben. Also ich habe versucht, diesen Konflikt ja in einem kleinen, überschaubaren Rahmen zu erzählen. Das Leitthema ist immer: Versetz dich doch mal in die Lage des anderen. Und das wird dort nicht gemacht. Keiner macht das. Und das Problem ist einfach die Tatsache, dass solange eben die radikalen Kräfte auf der palästinensischen Seite nicht bereit sind, das Existenzrecht Israel anzuerkennen, solange wird Israel auch nichts tun, denen entgegenzukommen. Also sie haben einen Nachbarn, der immer droht, so wie jetzt zum Beispiel Iran, immer droht, sie umzubringen. Aus dieser Situation heraus kann sich meiner Meinung nach nichts Vernünftiges ergeben.
Und so ein Präsident wie Trump, der verstärkt natürlich, der polarisiert noch viel mehr.
Absolut.
Gibt es keinen Ausweg zurzeit, oder?
Nee, gibt es keinen. Also ich bin ziemlich hoffnungslos. Ich war natürlich zu Rabins Zeiten sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, wenn Rabin nicht ermordet worden wäre, gäbe es diese ganzen Konflikte nicht mehr, die wir jetzt haben. Aber so ist es nun mal. Also ich war immer ein Verfechter der Zwei-Staaten-Lösung, aber ich sehe das in weiter Ferne.
Dieser Koffer, wir kommen nochmal auf Weinhebers Koffer zurückzusprechen, der verbindet ja Vergangenheit und Gegenwart. Dieser Koffer ist quasi ein Geschenk, der macht es möglich, diese verschiedenen oder sogar drei Zeitebenen miteinander zu verbinden. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Haben Sie irgendwo mal so einen Koffer gesehen und dann fingen Sie an zu spinnen oder gibt es so einen Koffer wirklich?
Ja, also als ich den Nachlass meines Onkels David im Jahr 1972 zu ordnen hatte, und da fand ich eben auch so einen Koffer, etwas kleiner als diesen, den ich mir hier vorstelle, aber es war eben ein Koffer, der, hätte er reden können, sehr viel erzählt, hätte eben mit Aufklebern und so. Also dieses Symbol Koffer, das verfolgt mich schon seit langer Zeit. Und die Idee, ein Leben zu erfinden eines Dichters, das war für mich immer schon sehr reizvoll. Und ich bin oft nicht belustigt, sondern angerührt, wenn nach Lesungen Leute fragen, wo kann man denn dieses Buch kaufen von diesem Weinheber und gibt es das Buch und ist es denn jetzt nochmal nachgedruckt worden und so. Ja, also ich hatte auch einen großen Artikel in der Jüdischen Allgemeinen Zeitung darüber, über diese Fiktion, die dann irgendwann viel weniger Fiktion wird. Also ich ertappe mich selbst manchmal dabei, an Weinheber zu glauben, dass es ihn wirklich gegeben hat.
Also dieser Roman in dem Roman, von dem so, heute würde man sagen, so authentisch die Rede ist. Man hat wirklich das Gefühl, man googelt auch gleich, nicht? Weinheber, wer war das? Ich möchte dieses Buch kaufen und lesen, aus dem da zitiert wird. Aber schreiben werden Sie es nicht, oder?
Das wurde ich schon gefragt, ja. Aber ich meine, vielleicht, wenn ich mal ein alter Mann bin.
Ihren Roman möchte man eigentlich auch allen Oberstufenschülern als Pflichtlektüre empfehlen, weil er die Vergangenheit so spannend und so lebendig macht, so eindrucksvoll macht. Nun gibt es in Deutschland eine Partei, die für einen neuen Umgang mit der Vergangenheit steht. Die fordert, man möge den Holocaust doch nur als einen Teil der deutschen Geschichte sehen. Da fiel dieses Wort Vogelschiss, wie einer aus der Partei das genannt hat. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich habe heute früh beim Frühstück zu meiner Frau gesagt, wenn ich im Bundestag säße, ja, und Herr Gauland säße mir gegenüber und er würde sich gerade, was ich mir vorstellen kann, wieder erregen über den Mord an einer 14-Jährigen, dann würde ich sagen, wenn der Holocaust ein Vogelschiss war, was ist das dann?
Aber trotzdem wird damit in Deutschland Politik gemacht. Wenn einer so einen Unsinn erzählt, wäre es ja nicht schlimm. Aber wenn so viele Leute diese Partei dann wählen, dann wird es besorgniserregend, oder?
Absolut, absolut. Es ist menschenverachtend, es ist brandgefährlich, wie ich finde. Aber ich habe auch keine Idee, was man machen kann. Wenn man sie ignoriert, ja, stärkt man sie. Und wenn man sie nicht ignoriert und in jede Talkshow einlädt, stärkt man sie ebenso. Sie sind einfach da, aber sie ist ja für mich irgendwie keine ernstzunehmende parlamentarische Größe. Nein zu sagen, ist keine Politik.
Eigentlich kann man nur ansetzen, wenn man bei Bildung ansetzt. Wenn man zum Beispiel in den Schulen darüber redet, wenn auch in den Schulen ihr Roman gelesen wird. Das wäre doch eine Möglichkeit.
Das wäre wunderbar, natürlich. Ja, das hätte er auch verdient.
Ich möchte nochmal auf die alte, sehr fidele Schachtel Kerry zu sprechen kommen. Das ist eine sehr eindrucksvolle Figur in Ihrem Roman, von der Sie da erzählen. Bleiben Sie eine Werdende. Dieser Satz, der hat Kerry unheimlich beeindruckt. Den hat Weinheber ihr quasi mitgegeben.
Ja.
Bleiben Sie eine Werdende. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass in der Unfertigkeit unseres Wesens auch ein großer Vorteil liegt. Also man bleibt neugierig. Man ist bereit, sich überraschen zu lassen. Man muss auch akzeptieren, Fehler zu machen. Man ist eben werdend, nicht seiend. Das meint er wohl damit.
Weinheber, dieser Schriftsteller, den Sie erfunden haben, bleibt er bei Ihnen? Was machen Sie nun mit denen? Nun ist er in der Welt.
Ja, ich kann es Ihnen ganz konkret sagen. Wir bereiten einen Spielfilm vor, der Weinhebers Koffer heißen wird. Meine ersten beiden Romane, Teilacher und Machleuke, sind ja auch ein Film geworden mit dem Titel Es war einmal in Deutschland. Herr Kleoner Feld wird ein Theaterstück mit Ilja Richter. Ja, und Weinheber wird ein Film. Dazu ist noch zu sagen, dass alle meine Stoffe ursprünglich Film- respektive Fernsehideen waren, das Fernsehen das nicht wollte, ich Romane draus gemacht habe und sie jetzt fast alle verfilmt werden, was natürlich eine große Genugtuung ist.
Wann ungefähr dürfen wir uns auf den Film freuen? Das wird eine Weile dauern jetzt, oder?
Weinheber wird im nächsten Jahr gedreht. Die Produzentin war gerade in Israel, hat da auch ziemlich viel Geld schon eingesammelt, also bestimmt 50% des Budgets. Die Israelis sind sehr interessiert an diesem Thema. Also das ist alles eigentlich auf einem guten Weg.
Vielen Dank, Michael Bergmann. Ja, aber vorher müssen Sie natürlich unbedingt, da kommen Sie nicht dran vorbei, diesen Roman lesen. Ich persönlich habe selten ein Buch gelesen, das so spannend und gekonnt die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft. Ein Buch, das viel von der Geschichte Israels erzählt, warum Israel so geworden ist, wie es ist und warum es diese Konflikte gibt. Natürlich auch von der Zeit, in der in Deutschland die Nationalsozialisten ihre jüdischen Mitbürger gedemütigt, verfolgt und ermordet haben. Es ist auch ein Buch über das Leben, über die Liebe. Ein schöner Satz, im Grunde sind alle Geschichten Liebesgeschichten, steht in dem Buch. Das Buch Weinhebers Koffer gibt es in einer gebundenen Ausgabe im Dörlemann Verlag für 17 Euro und als Taschenbuch im DTV Verlag für 9,90 Euro. Vielen Dank.